Willkommen beim Clock Talk, dem Podcast für Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn und ich habe heute zwei sehr spezielle Gäste wieder bei mir. Das ist einmal Dr. Christoph DiBiasi. Manche kennen ihn vielleicht aus anderen Folgen schon, Assistenzarzt bei uns auf der Anästhesie im AKH. Und Dr. Georg Pfanner, Anästhesie-Oberarzt am LKH Feldkirch. Autor der ÖGARI-Empfehlung zur PPH und mitwirkend an der S2K-Leitlinie zur PPH. Und wie man da schon raushört, das wird das heutige Thema sein, die peripatale Blutung. Und ich habe für den Anfang habe ich eigentlich gleich einen Fall mitgebracht. Das war vor circa anderthalb Wochen, als ich auf der Geburtshilfe war. Die Frau M, 39 Jahre alt, kommt schon zur geplanten Sektio und Hysterektomie. Die hat eine Plazenta perkreta, also die Zotten, die wirklich durch die ganze Uteruswand durchgehen, und eine Plazenta previa totalis. Ist sonst aber internistisch gesund. Ein Kind ist in Schädellage. Und gleich an dich, Christoph, wenn du diesen Fall hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also das, so wie du das beschreibst, so wie sich die Patientin anhört, ist hier einfach von einer Blutung auszugehen. Oder es kann eben zu einer Blutung kommen, zu einer peripatalen Blutung. Und da muss quasi dann das ganze Anästhesiologische, aber auch eben das sonstige Management mit den anderen Fachrichtungen genau darauf abgestimmt sein, dass ich vorbereitet bin, dass es bluten kann, und ich muss vorbereitet sein, dass ich optimal therapieren kann. Also was da quasi ungeschickt ist, wenn ich das mache wie eine Sektio, so wie jede andere, und dann schauen wir mal, was passiert, das würde ich bei der Patientin nicht machen.
Magst du vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal erinnern, was ist eigentlich eine PPH?
Ja, PPH, also das ist international schon immer ein bisschen anders definiert. Bei uns eigentlich im deutschsprachigen Raum spricht man von einer PPH, von einer peripatalen Hämorrhagie bei einem Blutverlust von über 500 Milliliter bei der vaginalen Geburt, beziehungsweise bei der Sektio bei einem Blutverlust von über 1000 Milliliter. Und ich glaube, die große Schwierigkeit, das ist zwar so definiert, ist, wie man das dann auch in der Praxis misst, vor allem. Und also da tue ich mir natürlich schwer.
Georg, wenn du diesen Fall hörst, an was denkst du da?
Also zuallererst denke ich, wie es gerade auch schon erwähnt worden ist, an eine gute Vorbereitung. Das sind Dinge, die man glücklicherweise in Zeiten von Sonographie, von guter geburtshilflicher Betreuung gut managen kann. Die Patienten, die Patientinnen, die kennt man, man kann sich darauf vorbereiten. Man kann im Team das alles besprechen, mit Geburtshilfe, mit entsprechenden Vertreterinnen und Vertretern der Anästhesie, mit den Hebammen, mit den OP-Pflegern, unter Umständen auch mit der Radiologie in so einem speziellen Fall. Es ist ganz wichtig, dass wir auch wissen, was für eine Erfahrung der Uterotomie das dann sein wird in dieser speziellen Plazentarstörungssituation. Und dass man sich einfach wirklich gut vorbereitet und alles bereithält, den Regenschirm aufgespannt hat.
Genau, das kann ich schon ein bisschen auflösen, das haben wir Gott sei Dank auch gemacht. Also ich kann mich noch daran erinnern, da Dr. Johannes Graz, also der Joe, der vielleicht auch manche Leute schon, war nämlich auch schon bei Folgen mit dabei, der hat mich angerufen gehabt und gesagt, okay, morgen kommt hier und die Patientin, schaust du es an, die Gynäkologen wissen Bescheid, auch in dem Fall die interventionellen Radiologen wussten auch Bescheid, dass die Patientin zu uns kommt, just in case, und haben auch da, so wie bei jeder Patientin bei uns eigentlich, davor mit dem ganzen Team den Fall nochmal besprochen gehabt. Genau, und auch in dem Fall haben wir sozusagen Wacharterie, wir hatten den Zellserver, die autologe Transfusion hat man hergerichtet gehabt, wir hatten EKs auf Abruf, bei uns sind die eh recht schnell im Operationssaal, wir haben uns auch überlegt, okay, sollen wir die schon mit reinnehmen oder nicht, ja, wir hatten Vasopressoren ready, eigentlich alle prokoagulatorischen Medikamente, die man so geben kann, auf die gehen wir eh nur ein, hat man auch sozusagen bereitgestellt, ja, genau. Jetzt ist ja so, die Gerinnung in der Schwangerschaft schaut anders aus als bei der nicht schwangeren Patientin. Magst du uns einmal kurz erklären, wie schaut denn eigentlich die Gerinnung in der Schwangerschaft aus?
Gern. Das ist auch durchaus ein tröstliches Moment zu wissen, wie sich die Gerinnung innerhalb der Schwangerschaft hin zur Geburt, hin zu dieser Challenge-Situation, was dann plötzlich klotten soll, entwickelt. Und zwar so, dass sich die ganze Gerinnung in Richtung Prokoagulation entwickelt. gerade das Substrat, das denn der lebensrettende Klott werden soll, das Fibrinogen, nimmt extrem zu, verdoppelt, verdreifacht sich in einer normalen Schwangerschaft. Es wird die Gerinnung etwas schneller, der Achter steigt, das Akutphase-Protein. Es wird alles sehr, sehr prokoagulativ. Die Thrombozyten, die schwächeln gelegentlich ein bisschen. Durch die Dilution kommt es zu einer physiologischen Thrombopenie. Wenn die um die 100 ist, ist alles noch Bene. Wenn es dann weiter runter geht, muss man sich das schon ein bisschen genauer anschauen, ob es nicht eine Immunthrombopenie ist. Was ganz wichtig ist, das Gerinnungsbremssystem, das Gerinnungsinhibitionssystem, das nimmt sich etwas zurück und lässt noch mehr Prokoagulation zu. Und das fibrinolyse System ist gedrosselt und wird dann allerdings, so im Sinne des Aufräumens, unmittelbar peripartal oder unmittelbar postpartal dann freigelassen und kann dann schon zur Hyperfibrinolyse neigen. Die wichtigste Botschaft ist, die Frau kommt sehr prokoagulativ zur Geburt und hat viel an der Reserve und da kann man schon getrost sein, dass auch ein beträchtlicher Blutverlust gut überstanden wird. Man muss nur einen Blick drauf haben, wenn es dann zu knapp wird.
Also ich glaube, da ist auch wichtig anzumerken, die schwangere Frauen haben halt auch ein viel höheres thromboembolisches Risiko, also für Thrombosen vor oder auch nach der Geburt. Also es ist sicher das gut, stimmt, aber ja. hat auch Nachteile im Einzelfall.
Das stimmt, da gibt es ganz, ganz alte Daten aus der Leiden-Thrombophilie-Study, dass die normale Schwangere ein 14-fach erhöhtes Thromboserisiko hat bis zur Geburt. Das nimmt dann sogar noch weiter zu in den ersten drei postpartalen Wochen und normalisiert sich dann bis zur sechsten postpartalen Woche. Darum sind auch viele Thrombose-Prophylaxe-Regimes, wenn eine Frau eine Thrombose-Prophylaxe in der Schwangerschaft schon hat, sind dann so ausgerichtet, dass sie bis 6 Wochen postpartal gehen. Das ist doch ganz recht, das stimmt. Und trotz dieser thrombogenen oder prothrombotischen Situation ist es so, dass sie trotzdem in eine Blutungssituation kommen kann. Das muss man schon im Auge behalten.
Georg, mich würde vielleicht noch interessieren, Hyperfibrinolyse bei der Geburt, ist das was regelhaft ist? Ist das was du oft siehst? Oder ich tue mir nämlich immer schwer, quasi das einzuschätzen. Wir geben Tranexamsäure, dazu kommen wir eh noch später, als quasi ersten Step. Aber liegt da immer eine Fibrinolyse vor und wir geben die Tranexamsäure und darum wird das besser? Oder kann man das so sagen oder eigentlich nicht?
Primär die häufigste Art des Blutens ist die Blutung in der Atonie und dort haben wir einfach das Problem des Verlierens, der Verlustkoagulopathie. Man weiß aber, dass es lokal schon ein lytisches Problem gibt, dass die dann wirklich systemisch wird und dass man sie dann auch in einem adäquaten viskoelastischen Monitoring systemisch abgreifen kann. Das ist sehr selten, das haben wir früher häufiger gesehen. Früher meine ich in den Zeiten, wo noch nicht die Tranexamsäure empfohlen war, sozusagen First Step schon, da hat man dann schon immer wieder mal fulminante Hyperfibrinolysen gesehen. Und dann Aprotinin damals noch gegeben.
Ich löse vielleicht den Fall auf, wie es dann mit dieser Patientin weitergegangen ist. Wie gesagt, wir haben alles vorbereitet gehabt, das Kind ist entbunden und es kam zu recht wenig Blutung. Also ich glaube, insgesamt waren es 200 Milliliter. Wir haben dann den Partner mit dem Kind und mit der Hebamme sind dann rausgegangen, haben die Patientin ganz normal eingelitten für die Hysterektomie, weil wir wollten einfach auf der sicheren Seite sein. Und auch die war eigentlich sehr komplikationslos, zur Erleichterung aller Mitbeteiligten, glaube ich. Und die war nachher im Aufwachraum und da ging es dann eigentlich recht gut. Ja, also wir haben keine einzige Erythrozytenkonzentrat geben müssen. Ja, also das ist eigentlich sehr, ist dann überraschend gut gegangen. Ja, genau.
Angekündigte Katastrophen kommen.
Genau. Nicht. Und ja, genau. Und oder wie der Georg schon gesagt hat, wenn man mit dem Regenschirm unterwegs ist, dann kommt der Regen nicht. Und wenn nicht, dann umso mehr. Ja.
Aber es rentiert sich immer, sich so gut vorzubereiten und dann die Dinge wieder wegzuräumen, wieder zurückzugeben, ist gar kein Problem. Das muss man euch als ganzem Team gratulieren. Das ist nicht selbstverständlich, dass das so gut geht. Eine ganz spezielle Situation wäre dann noch gewesen, wenn man den Uterus drinnen belassen hätte. Was ja durchaus vorstellbar gewesen wäre, war es, glaube ich, ein Primipara, oder?
Richtig, ja.
Genau. Und das ist dann schon ein spezielles Prozedere, wo es dann schon auch zu Atonien kommen kann. wo man sich sehr gut überlegen muss, wie man die Patientin dann das Wochenbett begleitet. Aber ich habe den anderen Weg gemeinsam mit der Patientin gewählt und da kann man nur gratulieren. Mama, Kind, alle überlebt.
Genau, Papa glücklich. Richtig, ja. Toll. Ich habe auch noch einen zweiten Fall mitgebracht, der ist nicht ganz so gut ausgegangen, also ist gut ausgegangen, aber da hat es ein bisschen mehr geblutet. Ja. Das war die Frau O., 41 Jahre alt, ist auch gekommen zur geplanten Sektio, Previa partialis, Status post ICSI und auch auf Wunsch der Mutter, die wollte eine Sektio haben. Und auch da kann ich mich noch recht gut erinnern, das war jetzt vor kurzem, da ist es dann recht schnell gegangen. Ja, also das war eigentlich ganz normal, Spinale, hat gut funktioniert, gut gesessen, der Oberarzt war kurz mit dabei, ist aber dann wieder sozusagen anderweitig Patienten betreut. Und dann habe ich zu meiner Pflege gesagt, so ja irgendwie, da hat es schon recht viel geblutet, page mal meinen Oberarzt oder sagt meinem Oberarzt Bescheid und so und der war in anderthalb Minuten da und bis dahin hat es dann wirklich schon ordentlich geblutet gehabt und recht schnell hat man 1500 Milliliter zusammen und da, glaube ich, waren wir auch alle froh, dass wir alle Hände hatten. Und da, ich glaube, das ist interessant, weil die hatte sowohl ein atonales Problem als auch ein Tissue-Problem. Und wir haben eh schon sozusagen ein bisschen die Hintergründe der PPH angesprochen. Und da gibt es eben diese vier Ts. Ne? Magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal sagen, sozusagen, was sind diese vier Ts?
Genau, das sind einfach die Ursachen oder die möglichen Ursachen, die eine PPH machen können. Und das häufigste ist eben das erste T, der Tonus, also atonale Uterusblutungen führen dann dazu quasi, dass der eben nicht gut komprimiert und damit der Blutverlust nicht aufgehalten werden kann. Das ist mit 80% bei weitem die häufigste Ursache.
Und diese Zahl nimmt zu. Also von Geburtshelfern ist zu erfahren, dass die Atonie weiter steigen wird. Mhm. Ob das mit Zustand nach Sektion zusammenhängt, ob das damit zusammenhängt, dass schon präpartal mit ein bisschen Gas geben, Uterotonika gearbeitet wird. Tatsache ist, es ist zu beobachten, dass die Zahl der Prozentsatz der Atonien zunimmt.
Das zweite T ist dann Tissue, also retinierte Plazenta-Reste, die auch immer, aus denen das auch bluten kann. Dann kann es direkt zu traumatischen Geburtsverletzungen kommen, vor allem halt auch bei der vaginalen Geburt, die einfach eine Blutung machen können. Und dann ist ganz unten auch Thrombin, also stellvertretend für alle Koagulopathien, die entweder schon vorher bestanden haben können oder dann aber auch auftreten können im Rahmen von einer zunehmenden Blutung, wo man dann eventuell auch nicht adäquat substituiert. Genau, und in dem Fall hat die Patientin zwei Risikofaktoren für eine Blutung, also auch irgendwie zu erwarten,
dass da eine Blutverlust kommt. Das war eh auch bei der Patientin, die hatte sowohl einen Aton-Uterus als auch Plazentareste, die schwieriger zu bergen waren. Genau. Georg, kannst du oder magst du diesen vier Ts noch etwas hinzufügen?
Christoph hat das sehr gut gebracht. Wichtig ist, dass man, deswegen nennt man es auch diese vier Ts so als kleine Eselsbrücke, dass man die wirklich abrattert. Ganz wichtig ist, das hast du initial schon erwähnt, oder? Es ist oft nicht so leicht, den Blutverlust zu quantifizieren. Und meistens, wenn man dann einmal zugegeben hat, es sind 15 Milliliter, ist es dann fast, meistens ist es noch mehr. Also da wirklich penibel zu schauen mit Sammelsystemen, mit anschauen, was haben die Tupfer, was rinnt nach außen, was ist auch noch im atonen Uterus drin. Das wirklich zu quantifizieren ist ganz wichtig und rechtzeitig die Alarmglocken zu läuten und dann diese vier Ts einfach knallhart abzuarbeiten. Wissen, dass es das häufigste die Atonie ist, aber dann auch die anderen Ts. Also ich kann mich an Fälle erinnern, wo man dann diesen T-Trauma ewig nachgerannt ist. Da hat man dann Gerinnungstherapie gemacht, ewig. Und bis man draufgekommen ist, ist ein hoher Zervixriss. Da kannst du therapieren, solange du willst. Wenn der nicht versagt ist, wird es nicht besser. Na, genau so, wie Christoph das gesagt hat.
Und die PPH-Guidelines schreiben ja sozusagen auch Therapieansätze vor, die sich auch eben an diese vier Ts richten. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns einmal sozusagen die spezifischen Gerinnungstherapie oder Therapien allgemein an. Das heißt, beim Tonus haben wir Uterotonika, Genau, das war auch bei dieser Patientin, haben wir das natürlich auch gegeben gehabt. Standardmäßig geben wir bei uns 5 Einheiten Synto, also Oxytocin, 2,5 im Bolus und 2,5 in einer Kurzinfusion. Und da war auch dann gleich der Synto-Perfusor laufend. Und das kann man dann noch weiter eskalieren, eben eher guideline-konform auf das Sulproston. Auch das haben wir dann gewechselt gehabt. Und ich glaube, da ist auch wichtig, nochmal zu erwähnen, das soll man halt nicht gemeinsam geben. Ne? Also nach, so wurde mir das zumindest immer gesagt, ja, nach Nalador kein anderes Otorotonikum mehr.
Genau, da gehört Synto abgedreht. Ganz wichtig nur beim Synto ist zu sagen, der Synto ist ein ganz potentes Mittel, aber die Natur hat es uns geschenkt, oder die Frau produziert das ja auch selber. Das ist ein extrem gutes Mittel, richtig dosiert, wie du es gesagt hast. Wichtig ist zu wissen, wenn das Frauen sind, wo man eben schon während der Geburt mit Synto gearbeitet hat, es gibt dann irgendwann oft relativ rasch, nicht immer absehbar, wie rasch, gibt es eine Tachyphylaxie und dann wirkt der Synto nichts mehr, dann kannst du den Synto-Perfusor gleich bleiben lassen. Und dann gilt es wirklich auf Potentes zu eskalieren, auf Sulproston, auf das Nalador, und da gibt es eine neue Empfehlung in den S2K-Leitlinien, ein deeskalierendes Schema. Man beginnt Vollgas, fährt es für eine Minute, reduziert weitere 3 Minuten und lässt es dann auslaufen. Das ist ganz eine wichtige Botschaft. Und das haben wir haben es jetzt ungefähr mal in einer Simulation trainiert, das ist gar nicht so leicht, da braucht es jemanden, der auf den Perfusor schaut. Schön wäre, wenn es eine fixe Programmierung gäbe, die dieses Deeskalierende uns auch sozusagen abnimmt oder da einfach drauf schaut. Ganz wichtig, das gehört also zu der Atonie, gehört da wirklich ungeschirrt gearbeitet. Ja.
Christoph, magst du vielleicht noch an die etwas jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, Synto, was kann das noch für Nebenwirkungen bei Patienten machen, jetzt abgesehen von diesem Fall, sozusagen, was darf man sich nicht wundern, über welche Sachen sich die Patientin beschwert?
Ja, voll, die Patientin werden Kopfschmerzen bekommen, denen wird unwohl, heiß. Und das kann schon auch gefährliche Nebenwirkungen haben, wie du gesagt hast. Also das kann Myokardischemien verursachen, wenn man das überdosiert. Und
Vor allem, wenn man es zu schnell gibt. Ja. Also diese 5 Einheiten von dir erwähnt, die sollte man in einer Kurzinfusion geben. Gibt es in einer 100er Plastikflasche, dann kann man ein bisschen Gas geben. Aber man gibt es nicht Schuss hinein.
Ja. Genau. Und ich finde es eh auch interessant eigentlich, bei diesem PPH-Behandlungsalgorithmus, der erste Schritt ist gar nicht Gerinnungstherapie eben, sondern quasi die Bekämpfung der Ursachen.
Ja. Genau. Das zweite T eben Tissue. Ich glaube, da geht es vor allem, da können wir leider relativ wenig machen von Anästhesie-Seite, dass da eben die Gynäkologen versuchen, das gut möglichst zu bergen. Genau. Trauma ebenfalls, ja, also natürlich die supportiven Maßnahmen wie bei jeder Patientin natürlich. Und dann Thrombin, das ist natürlich dann wieder ein bisschen mehr unser Gebiet. Welche Medikamente haben wir da? An was denkt man da?
Darf ich nur ganz kurz zu Tisch und Trauma sagen? Also wir sind natürlich dabei, weil die Patienten in der Regel doch eine Narkose brauchen. Und was ganz wichtig ist, wir können insofern was machen. Wir können die Geburtshelfer, die oft in einem Tunnel drin sind, auch daran erinnern. Bitte haltet nochmal den Schaltkopf drauf. Könnte es nicht doch eine geburtshilfliche Verletzung sein? Bitte schaut nochmal nach, oder? Einfach auch dran denken, ihnen einfach nochmal Stimulus zu geben. Jetzt auf deine Frage, Thrombin. Das ist jetzt auch neu in der neuen S2K-Leitlinien, dass die Gerinnungstherapie doch quasi zeitgleich mit der Uterotonentherapie Step 1 schon beginnt, und zwar mit der Taranexamsäure. Die Taranexamsäure wird, obwohl nicht jede Frau eine fulminante Hyperphenolyse schon hat, die wird im Step 1 schon empfohlen. Da gibt es einen ganzen großen Trial, den Woman Trial, der gezeigt hat, dass das einfach was bringt. Die wird dort einfach adäquat dosiert schon gegeben. Und dann kommt man hoffentlich gar nie in das Dilemma, dass man eine fulminante, alles zerstörende Hyperphenolyse hat. Und dann ist ganz wichtig, dass man daran denkt, dass trotzdem die gesunde Schwangere mit einem 2-3-fach erhöhten Fibrinogen zur Geburt kommt, dass die sehr schnell dann auch defizient werden kann. Bei 1500 Milliliter, wie eure Patientin es hatte, kann das schon sein. Und da wird empfohlen, blind mit Fibrinogenkonzentrat zu starten, nicht lang zu warten auf viskoelastisches Monitoring, sondern blind einmal mit 2 Gramm zu starten und dann jedes weitere Vorgehen dann monitiert.
Wenn du startest blind, das ist klar, und danach monetierst du schon, sind dann, jetzt wo wir gesagt haben, die Fibrinogen ist in der Schwangerschaft höher und so weiter, was verwendest du für Grenzwerte? Also gleich wie bei einer nicht PPH oder höhere? Also ich denke jetzt an FibTem, A10, A5 oder auch Fibrinogen, genau. Klaus-Spiegel.
Das ist eine ganz wichtige Frage, Christoph. Da verwendet man höhere Werte, höhere Träger, oder? Es gibt sehr schöne Arbeiten, die zeigen, dass bei einer A5 von unter 12 mm, also nach 5 Minuten gemessen 12 mm, das ist für uns, die wir da hier sitzen, völlig normaler Wert, dass dort schon das Risiko erhöht ist, dass die Frau weiter blutet. Also da muss man wirklich sozusagen der Natur gemäß die Frau mit noch mehr Fibrinogen ausstatten. Also da verwendet man höhere Träger. Und wenn man es konventionell misst, dann wird man sicher Fibrinogenwerte von über 200 anstreben.
Ich bin froh, dass mich das ein bisschen beruhigt, wenn ich dir zuhöre, weil es sind eigentlich genau die Sachen, die wir gemacht haben, Gott sei Dank. Ja, also wir haben Tranexamsäure gegeben. Ich glaube, die Dosierung können wir noch kurz erwähnen. Also 1 Gramm mit gegebenenfalls Wiederholung. Ich glaube, das war ja neu in der neuen Leitlinie.
Genau,
Und wir haben auch 2 Gramm Fibrinogen blind gegeben. Ja, in dem Sinne war ich beruhigt, dass der Oberarzt das natürlich gleich gegeben hat und wir da nicht auf irgendwelche Labordiagnostik gewartet haben. Das war in diesem Fall tatsächlich auch kaum möglich, weil wir hatten einfach so viel zu tun nebenbei, Arterie zu stechen, die EK sind gekommen, Kreuzen etc. Ja, genau, da war leider nicht möglich, da dazwischen noch eine Viskoelastik zu machen vor der Fibrinogengabe. Genau, ja.
Es ist auch tröstlich zu wissen, dass man mit Fibrinogen, auch wenn man es mal überschossen hätte, die Patientin nicht thrombogener macht. Das ist ganz wichtig. Also das hohe Fibrinogen macht nicht die Thrombogenität aus, sondern gibt man nur Substrat.
Würdest du auch Thrombin, also so Prothrombolex, blind geben oder das nur nach Diagnostik dann?
Du stellst geniale Fragen. Das würde ich definitiv nicht tun.
Weil da ist das thromboembolische Risiko schon deutlich.
Das hebt das Thrombinpotenzial für geraume Zeit und das ist in dieser Situation, kann man zwar reflexmäßig dran denken, aber das würde ich nicht einfach so blind geben. Erst dann, wenn sich wirklich in der Diagnostik was zeigt, wenn die sogenannten CT-Zeiten, also die Thrombingenerationszeiten in der Viskoelastik verlängert sind, trotz normalen Fibrinogen, dann schon.
Mhm. Wir hatten jetzt, sozusagen bei dieser Patientin ist dann Gott sei Dank recht gut ausgegangen, nach Fibrinogengabe 2 EKs, jetzt muss ich mir kurz dran erinnern, ja, genau, 2 EKs haben wir gegeben gehabt, und natürlich die hämostasiologischen Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch nicht erwähnt haben, das ist generell bei jeder Blutung natürlich Temperatur, pH, Calcium, genau, richtig, auf die haben wir natürlich auch geschaut. Und dann hat sie das Gott sei Dank recht schnell dann eingependelt gehabt. Die Patientin ist in den Aufwachraum gekommen, hat dort auch nochmal eine EK bekommen. Und das hat sich dann, wie gesagt, recht gut stabilisiert. Wenn man jetzt in diesem Fall ein bisschen weiter denkt, ja, die Blutung ist sozusagen nicht zu kontrollieren. Ja, ich glaube, eine schwere Blutung, also über eine Stunde und Blutverlust über 1000 Milliliter, genau. Wie gehen wir dann weiter vor, Georg? Wie würdest du dann weiter vorgehen, wenn es eben nicht sich einpendelt wie bei der Patientin?
Also wenn das... Diese Therapie, die war jetzt ja noch sehr moderat, oder? Nichts bringt, dann gehört erstens eine schnelle Diagnostik gemacht. Dann muss man wirklich sagen, da hat uns die Viskoelastik sicher viel Leben gerettet, weil man das sehr schnell sehen kann, haben wir die Hyperfibrinolyse oder eine potenzielle Hyperfibrinolyse gut durchbrochen. Bei 2 Gramm Tranexamsäure haben wir es ganz sicher. Ist genügend Substrat da, gibt es da sonst ein Problem? Und dann gehören einfach nochmal ganz konsequent die 4 Ts abgearbeitet, haben wir noch überlegt, könnte es nicht doch eine geburtshilfliche Verletzung sein und. Ist nicht doch noch ein weiterer Rest drin, der den Uterus am wirklich suffizient tonisieren hindert, weil es kann auch sein, also wenn da ein Rest noch drin ist, dann kannst du noch so viel Nalador geben, der wird nicht suffizient, an manchen Stellen suffizient kontrahieren. Also das sind die Dinge, die muss man einfach abarbeiten. Und wenn es dann weiter blutet, dann muss man wirklich die Geburtshilfe, da muss man ganz intensiv zusammenarbeiten. Dann müssen die uns ein bisschen Zeit geben. Dann müssen wir Zeit gewinnen, Gerinnung wieder Vordermann zu bringen. Und das kann man mit mechanischer Blutstillung machen. Kompression von außen, Kompression von innen, Bakreballon. Es gibt ganz neue Devices, die den Uterus mit einem Vakuum leersaugen und sozusagen die Spiralarterien komprimieren. bis hin zu Notlaparotomie mit parametralen Uterusklemmen, also das uteruskomprimierenden Nähten, und dann die Gerinnung einfach immer wieder im Blick haben und schauen, ob man da irgendwas optimieren kann. Ganz ein wichtiger Punkt, den du vorhin erwähnt hast, das sind die Surroundings. Das vergisst man oft vor lauter, dass man konzentriert sich auf unsere potenten und gut wirksamen Gerinnungskonzentrate. Man vergisst oft auf die Surroundings, aufs Kalzium, auf die Temperatur, auf den pH-Wert, das immer im Blick haben. Und wenn es um die prokoagulativen Medikamente geht, dann kann es schon mal sein, dass man auch eskalieren muss, mal kurzfristig sogar bis hin zum Novoselben. Aber auch da müssen die Surroundings passen, müssen die Preconditions passen, müssen die Thrombos vorhanden sein, muss das Fibrinogen vorhanden sein, muss eine Fibrinolyse suffizient durchbrochen sein. Nur so kann es wirken.
Ich erwähne nochmal kurz die Werte, die eben auch in der Ögarien-Leitlinie nochmal nachzulesen sind. Ja. Also die A5 FIB-Test oder FIB-TEM, wie man will, ja, 12 mm, A5 XTEM 40 mm, CT XTEM 80 Sekunden. Ja. Das sind so die Referenzwerte. Und auch du hast das Novoseven hast du schon angesprochen, das ist natürlich die Ultima Ratio. Und genau, da gibt es eben auch Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ja, auch da sozusagen die gleichen Werte, die wir jetzt genannt haben, das Fibrinogen über 200, Thrombozytenzahl über 70 und pH über 7,2. Ja, und ich glaube, das ist, oder ich stelle mir einfach vor, wenn ich in der Situation bin, dann bin ich immer froh, wenn ich einen Oberarzt habe. Und
in solchen Situationen ist es auch immer gut, auch als Oberarzt ist es gut, wenn man sich da Hilfe holt. Das kann man im Zweierteam nicht schaffen. Da braucht es einfach mehr Hilfe. Da braucht es jemand, der sich um die Narkose kümmert und jemand, der das ganze Fluid- und Gerinnungsmanagement macht. Da braucht es mehr Kompetenz. Ja.
Es gibt noch einen anderen Faktor, den man auch geben kann. Novoseven ist natürlich noch ein Schritt eigentlich weiter. Faktor 13. Ja, magst du kurz was zum Faktor 13 sagen?
Ja, also wenn der Blutverlust gegen die 100% des Körperblutvolumens kratzt, dann wird er ganz sicher marginal. Der wird in der PPH sogar noch früher empfohlen, weil er nicht nur den Clot stabil macht, die Fibrinmonomere, Quervernetz zu stabilem Fibrinnetz und so suffizientes Blutgerinnung garantiert, sondern den Clot auch lyseresistent macht. Und weil die Lyse immer ein Thema ist, ist das so wichtig. Der baut dann einen Lyseschutz ein in den Clot. Alpha-2-Antiplasmin wird eingebaut und macht den Clot einfach lyseresistenter. Deswegen ist der Faktor 13 so eminent wichtig, den zu monitieren oder auf die Zeichen der Viskoelastik zu achten. Wenn die Maximallyse über 12% im Clot Pro oder 15% im Rotium geht, da muss man dran denken, das könnte der 13er Mangel sein. Und den kann man dann durchaus auch mal sich erlauben, blind zu gehen. Auch mit Faktor 13 mache ich die Frau nicht thrombogener. Ich gebe nur die Chance, wenn sie klottet, dann einen stabilen Clot zu bilden.
Georg, noch eine Frage, weil es auch eben im Behandlungsalgorithmus enthalten ist, FFPs. Verwendest du die wie, wann? Für mich ist immer, oder wir machen prima immer diese faktorenbasierte Gerinnungstherapie und dann gebe ich relativ selten FFP, halt eher so Massen, wenn es dann doch in Richtung Massentransfusion gibt. Wie machst du das?
Genauso wie du es geschildert hast. Also ich glaube, ganz entscheidend ist die Zeit, dass man wirklich schnell ist. Und schnell ist man eben mit Konzentraten. Und nicht mit warten, bis die FFPs dann endlich aufgetaut daherkommen. Aber entscheidend ist auch, dass man vor lauter Freude und Dankbarkeit, dass wir diese lebensrettende schnelle Therapie zur Verfügung haben in unseren Häusern, dass man auf das FFP ganz vergisst. Das wäre jetzt schlecht. Wenn der Blutverlust die 100% des Körperblutvolumens übersteigt, dann sind wir ganz sicher in einer Situation, wo es FFPs braucht. Ganz sicher. Weil nämlich in den Konzentraten zum Beispiel der Faktor 11 nicht drinnen ist, auch wenn man den eskalieren würde bis zum BPSB, das wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, weil der Faktor 5 mangelwertig wird, der ist zwar in Thrombozytenkonzentraten drinnen, aber die hat man vielleicht dann auch noch nicht gegeben. Also FFP gänzlich draußen zu lassen aus seinem Repertoire, das wäre schlecht, aber wir brauchen es wirklich seltenst. Wenn wir engagiert und schnell die Blutung gemeinsam im Team mit den Geburtshelferinnen und Helfern zum Stoppen bringen, dann brauchen wir es seltenst.
Ich glaube, ein Medikament haben wir noch nicht erwähnt gehabt, bevor wir dann das Ganze abschließen. DDAVP, magst du uns dazu noch kurz was sagen?
Ja, DDAVP ist ein ganz interessantes Mittel, uraltes Mittel, das wir kennen als Minirin bei der Enuresis Nocturna, als Vorarlberger beim Bettbrünzler. genau, ist uralte Hämostasiologen haben das schon erkannt, dass es der Gerinnung gut tut. Und es tut deswegen gut, weil es dann Faktor 8 ausschüttet. Da hat es jetzt keine Konsequenz in der peripartalen Anwendung, weil die Frau sowieso mit einer hohen Akutphase 8 ankommt. Ein anderer Effekt ist, dass es den Van Willebrand ausquetschen kann. Deswegen wird das bei vielen Patientinnen und Patienten mit einem milden Van Willebrand-Syndrom verwendet. Aber das Desmopressin hat ein großes Problem. Es ist bei kleinen Kindern bis zu einem Jahr mit einem roten Handbrief versehen, weil es eben Flüssigkeitsretention, Hyponatremie, Krampfanfälle machen kann. Deswegen hat Desmopressin aus meiner Sicht, wir haben das auch in die Leitlinien so hineingenommen, hat es eigentlich keinen Stellenwert oder ist sogar als gefährlich anzusehen. Also man kann es nach der Abnabelung geben, dann schon, aber vor der Abnabelung auf keinen Fall, weil das geht ja plazentar und wird das Kleine höchst gefährden. Und was man noch wissen muss, dass wenn eine Frau mit einem milden Van Willebrand-Syndrom und einem guten Desmopressin-Response, der früher mal ausgetestet worden ist, in die Schwangerschaft geht, dieses Van Willebrand-Syndrom wächst sich aus. Weil der Van Willebrand-Faktor ein Akutphase-Protein ist, wird der am Ende der Schwangerschaft, im letzten Trimenon, geht der normal. Wir haben die regelhaft immer wieder angeschaut. Diese moderaten Van Willebrändlerinnen, die kommen gerinnungskompetent normal zur Geburt. Da muss man auch kein Desmopressin dann sozusagen herrichten.
Hm. Als hätte die Natur sich was dabei gedacht.
Genau.
Super. Ich bedanke mich hier schon mal herzlich. Ja. Ich tue einmal kurz ein bisschen das zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Ja. Also wir hatten einen Fall, wir haben gesagt, was ist die PPH, sozusagen ab wann 500 Milliliter vaginal, 1000 Milliliter bei der Sektio. Wie schaut die Gerinnung in der Schwangerschaft aus? Die schaut nämlich anders aus wie bei nicht schwangeren Patientinnen. Wir haben die 4 Ts erwähnt gehabt, wir haben Therapieansätze besprochen und die PPH-Guidelines, die auch hier nochmal zu erwähnen, ich glaube, jeder Anästhesist und Anästhesistin, vor allem der regelmäßig im geburtshilflichen Bereich tätig ist, ich glaube, das sollte man definitiv sich einmal anschauen. Also hier nochmal der Aufruf für die sozusagen vor ihrer geburtshilflichen Rotation stehen, das haben wir besprochen gehabt und ja. Ich glaube, wie gesagt, vielen Dank an dich, Christoph, dass du hier warst und vielen Dank, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast, die PPH mit uns zu besprechen. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind beim nächsten Mal wieder alle dabei. Außer ihr wollt noch irgendwas hinzufügen zu dem Thema.
Also mir brennt das Thema und ich kann nur alle, die jetzt dazuhören, motivieren. Zieht euch das rein, bereitet euch gut vor. Das macht so viel Sinn und es macht so viel Freude, wenn dann die Dinge, wie jetzt bei euch auch gezeigt, gut ausgehen, gut vorbereitet, es nicht zum Drama kommt oder gut reagiert und Menschenleben gerettet werden, so wie ich das gezeigt habe. Das macht unseren Job aus und ja, alles Gute.
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.